Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich möchte heute fortfahren mit meiner Serie über die Herrlichkeit von Jesus Christus. Dieser Jesus Christus, wir haben das heute Morgen schon gehört, der für uns am Kreuz gestorben ist, der uns mit seinem Blut teuer erkauft hat. Jesus Christus, der uns herausgerufen hat aus dieser Welt, damit wir ihm nachfolgen, damit wir ihm dienen. Ja, und das ist unser Ziel, dass wir ihn immer besser kennenlernen wollen. Ihn wollen wir studieren, ihn wollen wir als Vorbild nehmen. Und uns begleitet in der Serie dieser Vers aus 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also das, was wir tun, ist die Herrlichkeit von Jesus Christus zu studieren in der Bibel, in seinem Wort. Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns verwandeln wird in sein Bild. Ja, ich denke, ihr erinnert euch, in meiner letzten Predigt hatten wir uns die Tempelreinigung angeschaut, in Johannes 2. Und wir hatten gesehen, dass Jesus um einen reinen Tempel geeifert hat. Er eiferte für einen reinen Gottesdienst. Ja, und wir hatten gesehen, dass auch unser Leib ein Tempel ist, weil der Heilige Geist in jedem Gläubigen wohnt. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Geht mit eurem Körper so um, dass es Gott die Ehre gibt. Ja, das waren die Aufforderungen, die wir uns angeschaut hatten an die Korinthergemeinde, die in einem Umfeld von Prostitution und Unmoral gelebt hat. Ja, und dieser Kampf um Reinheit, der stand in der Predigt im Mittelpunkt. Ja, und ich habe mich mit Martin nochmal drüber unterhalten und er hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass vielleicht ein Punkt ein bisschen zu kurz gekommen ist. Den möchte ich gerne euch noch weitergeben. Johannes 15, Vers 3. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Also durch das Blut von Jesus Christus dürfen wir als Gläubige gereinigt und heilig vor Gott stehen und nicht wir selber reinigen uns, sondern Jesus Christus selber tut das. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Der Kampf um Reinheit ist natürlich sehr wichtig, aber wenn dieser Kampf im Mittelpunkt unseres Lebens steht, dann sind wir in der Gefahr, gesetzlich zu werden und ja, das Wesentliche, nämlich Jesus Christus selber, aus den Augen zu verlieren. Jesus, er sollte immer im Mittelpunkt unseres Lebens stehen. Und das war ja auch so ein bisschen die Quintessenz, die ich euch mitgegeben habe in der letzten Predigt, nämlich, dass wir die Herrlichkeit der Strahlen von Jesus Christus suchen sollen. Wenn wir ihn immer vor Augen haben, dann wird die Sünde in unserem Leben keinen Raum haben. Ja, und diesen Kampf um Reinheit, den möchte ich damit nicht relativieren. Wir kennen die Aufforderungen. Flieht der Unzucht, 1. Korinther 6, Vers 18, oder die Jugendlichen begierden, aber fliehe, 2. Timotheus 2, Vers 22. Also wir sollen fliehen vor der Versuchung, wir sollen unseren Tempel reinhalten, aber dieser Kampf soll nicht unser Leben bestimmen. Da, wo wir gefallen sind, dürfen wir zu Jesus Christus kommen und ihm um Vergebung bitten. Denn, wir haben das gerade gelesen, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Jesus, er hat den Tempel gereinigt, aber er reinigt auch immer wieder unseren Tempel, wenn wir ihn um Vergebung bitten. Ja, letztes Mal waren wir in Johannes 2. Jetzt würden wir eigentlich zu Kapitel 3 kommen, ich habe aber beschlossen, dieses Kapitel zu überspringen. In Johannes 3 sehen wir diese Begebenheit, wo Jesus mit dem Pharisäer Nikodemus redet. Und Jesus zeigt ihm auf, dass er vom Neuen geboren werden muss. Wenn ihr ein paar Informationen und Hintergründe zu dieser Begebenheit hören möchtet, dann empfehle ich euch sehr eine Predigt von Martin. Ich habe mich daran erinnert, es ist zwar schon ein bisschen her, 2011 im April hat er die gehalten. Ich habe sie mir nochmal angehört, ist sehr zu empfehlen. Ihr wisst, Martin hat auch immer viele gute jüdische Hintergründe, die er da weitergeben kann, geht einfach mal auf unsere Internetseite, Predigtarchiv, Nikodemus eingeben und zack, gleich habt ihr diese Predigt gefunden. Also sehr zu empfehlen. Und ebenfalls in Johannes 3 bezeugt dann Johannes der Täufer, wir hatten das schon einmal gehört, nochmal sehr deutlich, dass nicht er selber der Messias ist, sondern dass er, Jesus Christus, dem Sohn Gottes, nur vorausgesandt ist. Johannes 3, Vers 28, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Und dann 3, Vers 30, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Ja, wir kommen jetzt heute zu Johannes Kapitel 4, zu der Frau am Jakobsbrunnen. Ich denke, ihr kennt die Geschichte und ich muss sagen, als ich mich mehr mit dieser Frau beschäftigt habe, hat sie mir wirklich leid getan. Ja, sie hat ihr Lebensglück in den Armen von Männern gesucht. Ja, und dabei ist sie bitterlich gescheitert. Jesus musste ihr sagen, 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Ja, wie enttäuscht und unglücklich muss diese Frau gewesen sein. Und auch heute kann man den Eindruck bekommen, dass es viele Menschen gibt, die eigentlich ständig auf der Suche sind, Erfüllung und Glück im Leben zu finden. Und dabei dann doch oft scheitern, so wie diese Frau, und enttäuscht zurückbleiben. Ja, rastlos rennen sie von Event zu Event, von einem Urlaub in den nächsten, von einem Partner zum nächsten. Und rastlos immer wieder auf der Suche nach etwas Neuem, was einem Erfüllung, was einem Anerkennung, was einem Sinn im Leben gibt. Ja, und rastlos, weil auch in unserer heutigen Zeit einfach alles immer schneller gehen muss. Ja, und dieses Wort rastlos, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann ja, kommt man ganz schnell auf ganz viele Überschriften, die mit diesem Thema zu tun haben. Und es zeigt, dass das ja ein aktuelles Phänomen unserer Zeit ist. Ich habe da mal so ein paar Überschriften rausgesucht, auf die ich da gestoßen bin. Zum Beispiel, wohl dem, der es noch schafft, sich in dieser rastlosen Gesellschaft noch seine Oasen der Ruhe zu bewahren. Oder rastlos, die schlaflose Gesellschaft. Burnout-Syndrom, die Müdigkeit der Rastlosen. Rastlosigkeit, warum uns die Zeit immer wieder davonläuft. Und zuletzt, in einer rastlosen Gesellschaft ist die Selbstoptimierung zum neuen Volkssport geworden. Nicht perfekt zu sein nervt, nicht produktiv zu sein frustriert. Also diese Frau am Jakobsbrunnen, sie war rastlos von einem Mann zum anderen gelaufen und hatte doch ihr Glück nicht gefunden. Erst als sie auf Jesus, auf den Messias getroffen ist, kam sie wirklich zur Ruhe. Er gab ihr das Wasser, was einen nie wieder dürsten lässt. Jesus' Herrlichkeit wird in Johannes 4 deutlich, indem wir sehen, wie liebevoll Jesus mit dieser Frau umging und wie er sich ihr als Messias offenbart hat. Jesus' Herrlichkeit wollen wir anschauen, von ihm wollen wir lernen, ihn wollen wir uns zum Vorbild nehmen und ihm nacheifern. Ja, schlag bitte mit mir gemeinsam auf, Johannes 4. Wir wollen die Verse 1 bis 26 abschnittsweise gemeinsam durchgehen. Ja, und die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen zeigt uns Jesus, wie er die Menschen liebt und wie genau er die Menschen kennt. Und im Mittelpunkt dieses Abschnittes steht auch wieder das Hauptthema vom Johannesevangelium. Wir hatten das vom Cornelius gerade schon gehört. Johannes war es wichtig, uns Jesus als den Sohn Gottes, als den Messias zu zeigen. Ja, wir wollen beginnen mit Johannes 4 und ich lese die ersten 3 Verse. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Wenn wir in Johannes 3 reinschauen, dann erfahren wir, dass Johannes der Täufer sich in Judäa befand, und zwar genau in Änon bei Salim. Und es ist interessant, es steht dort, er taufte dort logischerweise, weil es dort viel Wasser gab. Und wir haben jetzt gelesen, dass auch Jesus sich dort befand und seine Jünger auch die Menschen getauft haben. Und im Laufe der Zeit kamen immer mehr Menschen zu Jesus, statt sich bei Johannes taufen zu lassen. Und in Johannes 3 lesen wir darüber, dass dann ja, es einen Streit gab zwischen den Jüngern von Johannes und, da steht im Speziellen, einem Juden. Also hier gab es einen Streit, weil immer mehr Leute zu Jesus gingen, statt zu Johannes. Ja, was ist die richtige Reinigung? Jesus ging jetzt diesem Streit aus dem Weg, indem er Judäa verließ und Richtung Galiläa zog. Ja, und ich denke, er wollte auch ja, weiteren Befragungen der Pharisäer aus dem Weg gehen. Wir haben gesehen, die halt mitbekommen haben, dass er immer mehr Jünger machte als Johannes der Täufer. Vers 4. Er musste aber durch Samaria ziehen. Ja, und es ist ganz interessant, dass hier steht, er musste. Ja, dieses musste ist sehr interessant. Wenn man von Judäa nach Galiläa reist, ja, war das nämlich nicht unbedingt der übliche Weg, den die Juden genommen haben. Die Juden, wie wir später in Vers 9 sehen werden, haben es nämlich vermieden, ja, Gemeinschaft mit den Samaritern zu haben und haben eigentlich traditionell immer eine andere Route genommen. Ich habe das mal hier rausgesucht. Die traditionelle Route, also das seht ihr hier, die geht eigentlich hierher durch diese Region Perea. Und ihr seht, hier ist Samaria, Jesus war hier in Judäa und er wollte hier oben nach Galiläa. Ja, und er ist direkt durch Samaria gegangen. Die traditionelle Route geht hierher und es hätte wohl auch noch eine Route an der Küste entlang gegeben. Also Jesus, er musste durch Samaria ziehen. Ja, man könnte natürlich sagen, ja, okay, Jesus wollte einfach den direkten Weg nehmen. Er hat es eilig gehabt. Doch ich denke, die bessere Erklärung ist, dass Johannes hier deutlich machen wollte, dass Jesus Gottes Plan folgte. Er musste und er wollte Gottes Plan folgen. Und Gottes Plan war es ganz eindeutig hier, dass der Messias den Samaritern offenbart werden sollte. Ja, und deswegen musste Jesus diese Route nehmen. Vers 5. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. In 1. Könige 16 lesen wir davon, wie Samaria entstanden ist. Ihr wisst, es hat ja damals die Teilung des Reiches gegeben. Es gab das Südreich, Juda und Benjamin, es gab das Nordreich. Und damals herrschte der König Asa über Juda und Omri herrschte über Israel. Und dieser Omri hat dann Samaria als seine Hauptstadt gewählt, also die Hauptstadt Israels des Nordreiches. Und später ging man dann darüber, die ganze Region, also nicht nur diese Stadt, sondern die ganze Region auch als Samaria zu bezeichnen. Und nachdem ein Großteil des Volkes Israel in die Gefangenschaft nach Babylonien weggeführt wurde, hat der König von Assyrien damals dort andere Völker angesiedelt und diese Völker haben sich dann mit den noch übrig gebliebenen Juden vermischt. Und als dann später die Juden aus Babylonien zurückgekommen sind, gab es dann immer wieder Konflikte mit diesem Mischvolk und den Juden. Das war einmal ein Grund, warum es diese Konflikte gab zwischen den Juden und den Samaritern. Und es kommt noch hinzu, dass einmal haben die Samariter nur den Pentateuch als maßgebend anerkannt und sie sind nicht nach Jerusalem gereist zum Anbeten, sondern sie sind dort geblieben, was wir nachher auch im Predigttext noch lesen werden. Also alles das waren Gründe, warum ja, die Juden die Gemeinschaft mit den Samaritern vermieden haben. In Vers 5 haben wir gelesen, dass hier ein Feld erwähnt wird, was Jakob Josef gegeben hat. Und das kann man sehen in 1. Mose 48. Ihr wisst, am Ende, als Jakob gestorben ist, hat er ja allen seinen Söhnen einen Segen gegeben. Und ganz am Ende, in Vers 21, gibt er dann noch sozusagen zusätzlich zu allem, was er schon versprochen hat, Josef einen Bergrücken, den er, wie er sagt, von den Ammonitern damals genommen hat. Und dieser Bergrücken ist jetzt diese Region, wo Jesus die Frau, die Samariterin, trifft. Und das ist auch der Berg, wo dann damals Josefs Gebeine begraben worden sind, nachdem das Volk aus Ägypten zurückgekommen ist. Vers 6. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die 6. Stunde. Also wir lesen hier von der Quelle Jakobs. Wenn man sich ein bisschen hier mit den Wörtern beschäftigt, in Vers 6 wird in dem Urtext das Wort Pegel verwendet. Das übersetzt man mit Quelle. Und in Vers 11 und 12 kommen ja später nochmal diese Worte Brunnen vor. Und dort benutzt der Johannes das Wort Prea, was mit Brunnen oder Schlund übersetzt wird. Also zwei Wörter, einmal dieses Quelle und Brunnen. Und das soll uns einfach zeigen, dass es ein Brunnen war, den Jakob mit seinen Händen gegraben hat, der aber von einer unterirdischen Quelle gespeist worden ist. Und diese Quelle, die kann man auch heute noch finden und die ist immer noch aktiv. Dieser Jakobsbrunnen, er befindet sich laut sicheren Überlieferungen am Fuß des Berges Garizim in der Nähe von Sichem und das ist das heutige Nablus. Und wir durften vor einer Woche schon einen kurzen Bericht in der Jugend hören von den Israelreisenden. Ja, und es ist eigentlich immer bedauerlich, dass überall dort, wo es so biblisch-historische Orte gibt, die Kirche gleich irgendein Gebäude drüber gesetzt hat. Ja, das haben wir immer wieder gesehen. Und so ist das auch der Fall beim Jakobsbrunnen. Also ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Dort befindet sich heute eine griechisch-orthodoxe Kirche. Und ich habe einen kurzen Reisebericht gelesen, dass er gesagt hat, dass es eigentlich schade ist, dass heute eigentlich das nur noch zum Geldmachen genutzt wird, weil wenn du dann in die Kirche reingehst, darfst du eigentlich keine Fotos machen und darfst dann da Andenkkarten und sowas kaufen, aber kein freier Zugang mehr zu diesem Jakobsbrunnen. Ja, wir haben gelesen, Jesus, er war müde von der Reise und er setzte sich an diesen Brunnen. Jesus, er wurde müde und es erinnerte mich an Johannes 1, Vers 14 und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Also hier wird deutlich, dass Jesus, obwohl er der Sohn Gottes war, er auch ganz Mensch gewesen ist. Er hatte menschliche Bedürfnisse, er wurde müde. Und wir wissen das zum Beispiel auch aus Hebräer 4, Vers 15, dass Jesus in gleicher Weise wie auch wir versucht worden ist. Also er war ganz Gott, aber er war auch ganz Mensch. Wir haben diese Zeitangabe gelesen, es war um die 6. Stunde. Und hier gibt es immer zwei Möglichkeiten, das auszulegen. Einmal nach der jüdischen Zeitrechnung, wo der Tag morgens um 6 Uhr beginnt. Also das heißt, es hätte dann jetzt 12 Uhr mittags sein müssen. Oder die andere Möglichkeit ist die römische Zeitrechnung, die aber erst um 12 Uhr mittags beginnt, sodass es dann hätte 6 Uhr am Abend sein müssen. Ich halte es aber für am wahrscheinlichsten, dass es nach der jüdischen Zeitrechnung ging und es mittags war. Denn wir haben gesehen, werden das nachher noch lesen, dass die Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Und ich denke, wenn es Abend gewesen wäre, wäre sicherlich Jesus gemeinsam mit ihnen in die Stadt gegangen, um dann dort zu übernachten. Kommen wir zu Vers 7 bis 9. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Ja, die niedrige soziale Stellung dieser Frau, weil sie halt diese vielen Männer hatte, führte dazu, dass sie um 12 Uhr mittags in der Hitze zum Brunnen kommt, wo eigentlich alle anderen normalerweise sich im Schatten aufhalten. Ja, und wir sehen auch ihre Stellung daran, dass sie alleine zum Brunnen kommt. Normalerweise sind die Frauen gemeinsam zum Brunnen gegangen. Ja, und es ist auch ein Zeichen dafür, dass diese Frau eher am Rande der Gesellschaft gestanden hat. Jesus spricht jetzt diese Frau an und er bricht dabei gleich mit mehreren Traditionen und Sitten. Zuerst einmal würde ein jüdischer Mann nie alleine mit einer Frau in der Öffentlichkeit reden. Ja, und dann kommt noch hinzu, dass Jesus ja ein Rabbi, ein Lehrer gewesen ist und ein religiöser Führer der Juden, der würde nie mit jemandem sich unterhalten, der bei den Leuten einen schlechten Ruf hat. Und dann gab es noch einen dritten Aspekt, auf den ihn ja diese Frau dann sogar selber hingewiesen hat. Sie hat gesagt, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Also wir hatten darüber schon gehört und Johannes erklärt das hier nochmal in dem Vers, denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Also Jesus, er setzt sich hier über alle Konventionen, über alle Vorbehalte hinweg. Ihm war nicht wichtig, was die anderen Menschen von ihm denken würden, ihm war die Frau hier wichtiger als die Traditionen und die Regeln. Er war sich nicht zu schade, um mit dieser in Sünde lebenden Frau zu sprechen. Jesus, er hat nicht die äußerlichen Regeln betrachtet, sondern er sah das Herz dieser Frau. Und er benutzte sogar diese sündige, verstoßene, am Boden liegende Frau, um sich dann den Samaritern als Messias zu offenbaren. Ja, und auch wir werden in der Bibel immer wieder darauf hingewiesen, dass wir als schwache, sündige Menschen einen Erlöser brauchen, dass wir Hilfe benötigen. Wir brauchen Jesus Christus, denn alleine schaffen wir es nicht. Ja, mein erster Punkt für heute Morgen. Jesus Liebe und Evangelium gilt allen Menschen ohne Vorbehalte. Jesus Liebe und Evangelium gilt allen Menschen ohne Vorbehalte. Ja, wie geht es uns damit, wenn wir den Menschen um uns herum das Evangelium bringen wollen? Sind wir bereit, einfach auf jeden zuzugehen, auch auf die Menschen, die vielleicht eher am Rande der Gesellschaft stehen? Also wenn ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, wo bin ich mit solchen Leuten bisher in Begegnung gekommen? Am Büchertisch haben wir ab und zu mal die Bekanntschaft mit einem betrunkenen Obdachlosen. Und interessanterweise, wie Gott das manchmal führt, jetzt am Freitag in der Jugend war der auf einmal hier. Ich weiß nicht, Olli, erinnerst du dich? Der war auch schon mal hier, wo Familie Kisch damals da waren und wir mussten ihn dann freundlich rausbitten. Auch gestern lag er dann hier im Hausflur und wir mussten leider die Polizei rufen. Ja, aber das ist eine Herausforderung, bitte. David heißt er, genau. Es ist eine Herausforderung, mit solchen Leuten umzugehen. Oder ich habe es einmal erlebt, dass mir jemand ein Traktat aus der Hand geschlagen hat. Ich denke, Leute wie, sind jetzt heute leider nicht da, aber Rolf oder Martin, ich weiß nicht, Olli, fragt einfach mal die Brüder, die schon lange am Büchertisch sind, wo wir einfach mit Menschen am Rande der Gesellschaft zu tun haben. Oder ich habe mich daran erinnert, dass Jeff mir mal erzählt hat, dass es für ihn schon eine Umstellung war. Wir sind hier die schlaue Studentenstadt in Erlangen und jetzt in Nürnberg in seiner Gemeinde hat er mit ganz anderem Klientel auch einfach zu tun, die ganz andere Sorgen haben als wir vielleicht Studenten. Jetzt Cornelius hat studiert, jetzt überlegt er sich, was er weitermacht. Das ist die Herausforderung. Und ja, Menschen am Rande der Gesellschaft haben ganz andere Herausforderungen in ihrem Leben. Oder auch im Dienst mit den Flüchtlingen, kann ich mir vorstellen, ich war nur einmal dabei. Es ist eine Herausforderung manchmal, auf diese Leute zuzugehen und sie zu erreichen. Es kostet Überwindung. Ja, und wir müssen natürlich gar nicht so weit gehen, dass wir jetzt nur an Menschen am Rande der Gesellschaft denken, sondern meistens steht uns ja die Menschenfurcht einfach im Weg, auch auf Menschen zuzugehen, ganz egal, wie diese Menschen sind. Mir geht es häufig so, dass ich einfach Furcht habe und diese Furcht mich davon abhält, auf Menschen zuzugehen. Ja, wir lernen hier von Jesus, ihn hat nichts aufgehalten. Seine Liebe für diese Frau und ihr Herz war ihm wichtiger und er wollte die Frau erreichen, er wollte auch die Menschen in ihrer Stadt erreichen. Ja, ich musste an 2. Timotheus 1, Vers 7 denken. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern in der Kraft und der Liebe und der Zucht. Gottes Liebe, sie gilt jedem Menschen. Ja, und wir durften aufgrund seiner Gnade das verstehen und für uns persönlich annehmen. Und doch sollen wir diese Erfahrung nicht für uns behalten, sondern wir dürfen sie weitergeben. Und ja, Jesus, er kennt uns ganz genau und er wusste auch, dass wenn er die Erde verlassen würde, dass seine Jünger und dass alle, die ihm nachfolgen, sich fürchten würden. Und deswegen hat Jesus einmal für uns beim Vater gebetet, aber er hat uns auch seinen Beistand gegeben, den Heiligen Geist. Und ja, über diesen Geist haben wir gerade gelesen in 2. Timotheus 1, Vers 7, dass dieser Geist ein Geist ist, der keine Furcht hat, sondern Kraft hat und Liebe. Und in der Elberfelder wird übersetzt am Ende ein Geist der Zucht. In der Schlachter wird dieses Wort übersetzt mit Besonnenheit. Ja, und das sind hier ganz besondere Eigenschaften, die uns der Heilige Geist geben möchte. Kraft, Liebe, Besonnenheit, ja, die uns in besonderer Weise auch helfen, wenn wir auf Menschen zugehen, um ihnen das Evangelium zu bringen. Ja, und das ist auch der Grund, warum Paulus dann direkt im Anschluss Timotheus ermutigt. In 2. Timotheus 1, Vers 8 sagt er zu Timotheus: So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn. So schäme dich nun nicht. Ja, das ist das, was wir von Paulus lernen können, aber auch in ganz besonderer Weise von unserem Herrn Jesus Christus. Jesus Liebe und Evangelium gilt allen Menschen ohne Vorbehalte. Ja, lasst uns Jesus darum bitten im Gebet, dass er uns Mut gebe, auf Menschen zuzugehen und ihnen das Evangelium zu bringen. Und gib dem Heiligen Geist Raum in deinem Leben, damit er dir Kraft, Liebe und Besonnenheit schenken kann, was uns dann helfen wird, wenn wir auf Menschen zugehen. Ja, nächste Woche, Samstag, gibt es wieder die Möglichkeit, geh mal zum Büchertisch und lerne einfach von den erfahrenen Geschwistern, wie man einfach auf Menschen zugehen kann und ihnen das Evangelium weitergeben kann. Jesus Liebe und Evangelium gilt allen Menschen ohne Vorbehalte. Kommen wir zu Vers 10 bis 14. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab. Und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Also Jesus, er gibt das lebendige Wasser. Jeder, der von diesem Wasser trinken wird, wird nie wieder dürsten. Ja, diesen Begriff des lebendigen Wassers, den finden wir schon im Alten Testament und er hat dort eine wichtige bildliche Bedeutung. In Jeremia 2, Vers 13 bezeichnet Gott sich selber als lebendige Quelle und wir sehen hier, dass das Volk diese lebendige Quelle verlassen hat. Jeremia 2, Vers 13: Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Und dann noch einmal am Ende von Jeremia 17, Vers 13: Denn sie haben den Herrn, die Quelle lebendigen Wassers, verlassen. Wir sehen zum Beispiel auch in Sacharja 14, Vers 8, dass eines Tages aus Jerusalem eine Quelle lebendigen Wassers fließen wird. Also prophezeit auf die Zukunft. Und darüber prophezeit auch Hesekiel in Kapitel 47. Er prophezeit über den zukünftigen Tempel unter dessen Schwelle Wasser herausfließen wird. Und interessant in Hesekiel 47, Vers 9, was dann über dieses Wasser gesagt wird. Dort steht, wenn dieses Wasser dorthin kommt, dann wird das Salzwasser gesund werden und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Also Johannes greift dieses alttestamentliche Thema des lebendigen Wassers auf und jetzt symbolisiert es hier das ewige Leben, was Jesus Christus uns geben kann. Wer aber von diesem Wasser trinken wird, der wird nicht dürsten in Ewigkeit. Es wird ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Ja, und daraus mein zweiter Punkt für heute Morgen. Jesus stillt den Durst der rastlosen Suche nach dem Lebenssinn. Wie groß Gottes Gnade doch ist, dass er uns herausgerufen hat und wir erkennen durften, dass Jesus der Weg ist, die Wahrheit und das Leben, was wir hier oben sehen. Dass nur Jesus uns ewiges Leben schenken kann. Ja, ich möchte dich heute Morgen fragen, hast du deine Schuld schon Jesus bekannt? Hast du schon seine Vergebung in Anspruch genommen? Ja, da bist du vielleicht noch rastlos und durstig auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Warte damit nicht länger, vertraue heute dein Leben dem Herrn Jesus Christus an. Ja, wie geht es uns Gläubigen damit, mit diesem Gedanken, dass Jesus unseren Durst nach dem Sinn des Lebens schon gestillt hat? Dass er uns ewiges Leben geschenkt hat, ein Leben in der Fülle. Ja, wie haben wir das schon verinnerlicht, dass Jesus alles ist, was wir zu einem erfüllten Leben benötigen? Ja, ich denke, wir alle stehen immer wieder in der Gefahr, die Erfüllung unseres Lebens woanders zu suchen als bei Jesus. Ja, mir persönlich geht es öfters so, dass ich einfach denke, ja, ich muss noch dieses oder jenes bekommen, damit ich ein wirklich erfülltes Leben habe. Doch das ist ein Trugschluss und das sehen wir auch bei der Frau am Jakobsbrunnen. Ja, sie hat ihre Erfüllung in den Armen von Männern gesucht und ist bitterlich gescheitert. Ja, lasst uns immer wieder dafür beten, dass wir unseren Fokus, unseren Blick auf Jesus haben und lasst uns dafür beten, dass wir verstehen, dass Jesus Christus alles ist, was wir für ein erfülltes Leben brauchen. In Philipper 1, Vers 21 sagt Paulus, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Christus, er ist unser Leben. Jesus stillt den Durst der rastlosen Suche nach dem Lebenssinn. Ja, wie dankbar wir doch sein dürfen, dass unsere rastlose Suche vorbei ist, weil Jesus uns gnädig war, weil er uns zu sich gerufen hat. Kommen wir zu Vers 15 bis 18. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Ja, ich finde es bemerkenswert, wie wir hier sehen dürfen, wie Jesus die Menschen kennt, wie er die Herzen der Menschen kennt. Wie liebevoll und sanftmütig Jesus hier auf die Frau eingegangen ist und sie auf ihr eigentliches Problem hinweist. Er hat nicht mit ihr geschimpft, er hat sie nicht verurteilt, sondern er lässt die Frau selber erkennen, was ihr Problem ist. Er lässt die Frau das Problem sogar selber aussprechen. Vorsichtig und zurückhaltend geht er mit ihr um. Und wenn wir Kapitel 3 gelesen hätten, in der Situation mit Nikodemus, da hat er das ganz anders gemacht. Nikodemus hat er gesagt, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Martin hat in seiner Predigt, die ich euch empfohlen habe, öfters darauf hingewiesen, dass die Pharisäer immer recht hart miteinander diskutiert haben. Also Jesus wusste genau, den Nikodemus, den kann ich direkt und klar ansprechen. Jesus, er kennt die Menschen und er weiß, wie er auf den Einzelnen zugehen muss. also dieser Frau hier am Jakobsbrunnen, der ist er sehr zurückhaltend und vorsichtig begegnet. Nikodemus hat er klar und direkt angesprochen. Ja, und das ist ja auch für uns Gläubige oft eine Herausforderung, wenn wir Geschwistern in der Seelsorge zur Seite kommen. Wie gehe ich am besten auf die Person ein und welche Art der Ansprache ist gefordert? Ja, mein dritter und letzter Punkt für heute Morgen. Jesus kennt das Herz des Menschen, bitte ihm um Hilfe im Umgang mit Menschen. Ja, wir haben gerade schon gehört, im Oktober wird das zweite Modul vom OSC-Seminar hier stattfinden. Ja, und es ist super und es ist wunderbar, dass so viele Geschwister aus der Gemeinde daran teilnehmen werden. Ja, und es ist gut, wenn wir uns darin schulen, was Seelsorge bedeutet und wie wir sie praktisch ausüben sollten. Doch dabei dürfen wir nie vergessen, der beste Seelsorger überhaupt ist Jesus Christus selber. Jesus, er kennt das Herz des Menschen, dieses Herz, was wir auch in der Seelsorge erreichen wollen. Und mal einen kleinen Test an alle, die beim OSC dabei waren, denn nicht das Problem ist das Problem, sondern das Herz ist das Problem. Ja, aber wir können nicht in das Herz des Gegenübers hineinschauen, aber wir sehen hier, Jesus Christus, er kann es. Deswegen brauchen wir auch in der Seelsorge immer wieder seine Hilfe und auch im allgemeinen Umgang einfach miteinander. Jesus kennt das Herz des Menschen, bitte ihm um Hilfe im Umgang mit Menschen. Der Predigttext schließt damit ab, dass Jesus sich ihr jetzt hier als Messias zu erkennen gibt. Wir lesen Vers 19 bis 26. Diese Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Jesus sagt hier: Die Stunde ist da, dass die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Ja, und diese Stunde ist da, seitdem Jesus Christus Fleisch geworden ist, seitdem er als Mensch auf die Erde gekommen ist. Ja, und in dieser Zeit leben auch wir heute. Wir sind ein Teil dieser Anbeter. Wir als Gläubige sind ein Teil dieser wahren Anbeter. Wir sind nicht mehr gebunden an einen bestimmten Ort der Anbetung. Unsere Anbetung ist auch kein religiöses Ritual mehr. Unsere Anbetung geschieht im Geist. Und mit dem Geist, der hier erwähnt wird, ist nicht der Heilige Geist gemeint, sondern unser eigener menschlicher Geist. Immer dann, wenn wir in der richtigen Herzenseinstellung zu Gott kommen, können wir ihn anbeten, unabhängig davon, an welchem Ort wir uns befinden. Und wir tun das in der Wahrheit. Einmal, weil Jesus Christus selber die Wahrheit ist und er uns geoffenbart worden ist. Und zum anderen, weil wir in seinem Wort die Wahrheit geschenkt bekommen haben. Jesus offenbarte sich der Frau als Messias und sie glaubte an ihn. Sie hatte verstanden, dass nur ein Prophet in ihr Innerstes, in ihr Herz schauen könnte. Und Jesus benutzt dann diese Frau, um sich den Samaritern zu offenbaren. Er segnete ihren Glauben. Das sehen wir in Johannes 4, Vers 41, wo wir dann die Reaktion der Menschen sehen, als die Frau ihn von Jesus berichtet hat. Johannes 4, Vers 41: Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau: Wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, Denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Jesus hat diese sündige Frau gebraucht für sein Evangelium. Ja, und lasst auch uns bereit sein, für sein Evangelium einzustehen. Jesus' Liebe und Evangelium gilt allen Menschen ohne Vorbehalte. Und jeder, der sein Evangelium verstanden hat und es angenommen hat, der hat den Sinn im Leben gefunden. Jesus stillt den Durst der rastlosen Suche nach dem Lebenssinn. Und da, wo wir gefordert sind, Menschen zu helfen, dürfen wir die Hilfe des besten Seelsorgers überhaupt in Anspruch nehmen. Jesus kennt das Herz des Menschen. Bitte ihm um Hilfe im Umgang mit Menschen. Ja, Jesus Christus, er ist unser Vorbild. Ihm wollen wir folgen. Ihm wollen wir nachahmen. Ihm wollen wir immer ähnlicher werden. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Ja, lasst uns immer wieder dafür beten, dass wir bereit sind, uns vom Heiligen Geist verändern zu lassen. Lasst uns immer bereit sein, uns von Gott und für sein Evangelium gebrauchen zu lassen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten.